Hunde mit dem Herzen führen. Hey ihr Lieben, wir, das bin ich, Julia Schmidt, auch Jules genannt, HTS-Hundetrainerin und Anita Balser, Gründerin und seit über 30 Jahren das Herz der Hundeteamschule, heißen dich herzlich willkommen zum Podcast Hunde mit dem Herzen führen. Dieser Podcast wird dich mit seinen authentischen Geschichten tief berühren und dich in Kontakt mit deinem Herzen bringen. Dies kann die Beziehung zu deinem Hund grundlegend wandeln. Viel Freude mit der heutigen Folge. Hallo Anita.
Hallo Jules.
Wir beide waren ja sehr, sehr, sehr aktiv am Wochenende, wie fast jedes Wochenende. Wie wäre es, wenn wir heute mal damit einsteigen, was am Wochenende so abging?
Ja, unbedingt. Ich muss dazu sagen, dass ja wieder, also dass der, das sollten wir wirklich nochmal erwähnen, dass ja der Podcast zeitversetzt kommt.
Ja, ja?
Stimmt. Weil wir natürlich vor 2 Jahren, als ich mir mein Sprunggelenk gebrochen habe, waren wir total froh, dass wir vorproduziert haben. Hätten wir das nämlich nicht gemacht, hätten wir einen Ausfall gehabt von mindestens 2 Podcasts. Und deswegen produzieren wir, wenn wir irgendwie können, immer vor. Und dadurch kommt das so zeitversetzt. Das heißt, wenn ihr, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, genau, das Mittwochsvideo von heute ist dann, wenn dieser Podcast rauskommt, 4 Wochen alt.
Ja, okay.
Deswegen, und ich habe in diesem Mittwochsvideo schon das, was mir jetzt für den heutigen Podcast so arg am Herzen liegt, angesprochen. Aber ich erzähle es nochmal, weil nicht jeder guckt ja auch das Mittwochsvideo. Also, es geht mir heute im Groben darum, dass die Menschen da draußen verstehen, dass die Korrekturen bei HTS, die machen einen Teil aus, ohne jede Frage. Aber es gibt einen mindestens genauso großen Teil, der aus etwas anderem besteht. Ja, und als Beispiel, damit man dazu ein Bild hat, also wir hatten letztes Wochenende Rudelharmonie in Armsheim und es war eine Dame da mit 2 Australian Shepherds, die kam zu mir zur Einschätzung aufs Gelände, die Hunde wurden abgeleint und dann ist es ja so, dass ich die Hunde beobachte. So, und dann stand ich, ja, ich schätze mal 2, vielleicht 2,5 Meter von einem der beiden Hunde entgegen und beobachtete halt so und dann gab es so eine Sonneneinstrahlung und dann habe ich mir eine Sonnenbrille aufgesetzt. Und in dem Moment, wo die Sonnenbrille auf meiner Nase saß, hat der Aussie beschlossen, dass ich eine Bedrohung bin und ist massiv nach vorne gegangen und hat mich verbellt. Man hat von der Körpersprache her gesehen, dass der sehr im Rückwärts war. Also, das, ne, wenn der Arsch dann so runter ist, die Ohren so ganz arg angelegt und der ist immer vor zurück. Und ich bin halt, das mache ich ja schon quasi reflexartig, einfach stehen geblieben wie ein Baum, habe das auch den Leuten und auch der Besitzerin erklärt, dass es total wichtig ist, dass ich jetzt nicht einen Schritt zurück mache, ja, weil es ist davon auszugehen, dass dieser Hund das aus Gründen macht, ja, und meistens, weil er nämlich etwas gelernt hat. Nämlich, dass er gelernt hat, mir ist was gruselig, wenn ich nach vorne gehe und belle, dann geht derjenige weg. Und das hat mir die Besitzerin auch bestätigt und hat gesagt, ja, das hat er schon im Welpenalter gezeigt und ja, tatsächlich ist dann natürlich, also, ne, wenn man jetzt nicht gerade Hundetrainer ist und solche Situationen ganz oft hat, geht man reflexartig einen Schritt zurück, wenn ein Hund einen so anmacht. Ja, so. Und dann habe ich der Frau gesagt, du, morgen, wenn wir praktische Arbeit machen, dann arbeiten wir das nochmal. So. Und das haben wir am nächsten Tag auch getan. Wir haben das, wenn ich sowas stelle, das ist genau vorgeplant. Jeder weiß, was er zu tun hat. Sowohl die Person, die quasi mit einer Sonnenbrille im Gesicht als Bedrohung kommt, als auch die Hundebesitzerin, als auch ich, dass jedem klar ist, was ist denn hier unsere Aufgabe. Und ich habe gesagt, im allerersten Schritt müssen wir es noch mal kurz laufen lassen, weil am Tag vorher, das hat mich überrascht, das Verhalten des Hundes. Und ich habe nicht darauf geachtet, was sind quasi so die Signale, bevor er auslöst. Ja, und das musst du ja wissen. Also da muss man den Hund anschauen. Ist es die Rute, ist es der Körper, ist es der Blick, sind es die Ohren, was auch immer. Das musst du erst mal wissen. Weil wenn du das nicht weißt, dann kommt es quasi immer zu diesem in Anführungsstrichen Fehlverhalten, also aus unserer Sicht Fehlverhalten, aus Sicht des Hundes total logisches Verhalten. Und wenn du es immer zulässt und dann da rein korrigierst, wird der Hund ja nie lernen, das, woran ich gerade denke oder die Idee, die ich gerade habe, ist die falsche. Ja, so, und dann haben wir es einmal laufen lassen, er hat auch schön zuverlässig ausgelöst und dann wussten wir schon, aha, es sind die Ohren. Der hat so typische Aussie-Ohren gehabt, der war auch sehr bei seinem Menschen, das eine Ohr war immer so zum Menschen oder die hingen halt so links und rechts runter und dann gab es so eine Distanz, wenn die unterschritten wurde, ich glaube, es waren ungefähr 1,5 Meter, dann gingen die Ohren nach vorne, dann hat er einmal hörbar Luft geholt und dann hat er ausgelöst. So, und dann habe ich gesagt, wunderbar, jetzt wissen wir das, wir wiederholen die Situation und wir korrigieren das Ohren nach vorne stellen. Also wir warten gar nicht auf den Schnaufer, sondern Ohren nach vorne stellen, korrigieren wir. So, das haben wir dreimal gemacht, also der stand neben seinem Besitzer, die Bedrohung kam, die Ohren gingen nach vorne, wir haben das korrigiert. Nach 3 Korrekturen haben wir gesehen, dass der gesagt hat, Alter, ich will gar nicht mehr nach vorne. So. Und bis dahin gehen immer alle Kunden mit, weil die wollen, dass das aufhört. Ja. Ganz einfach. Menschen wollen, dass bestimmte Verhaltensweisen einfach aufhören und dann sind sie damit zufrieden. Und ich habe aber gesagt, jetzt schau dir den Hund bitte an. Na klar, hat er über die Korrektur jetzt verstanden, geh nicht nach vorne, aber schau den dir mal körpersprachlich an. Der hat immer noch massiven Stress. Das heißt, wenn wir dem eine Lösungsmöglichkeit, weil die uns nicht gefällt, und kann man wirklich verallgemeinern bei Hunden, ja, wenn ich dem diese eine Lösungsmöglichkeit gebe, da muss noch was kommen danach, weil sonst wird es nicht besser, sonst habe ich nur einen Hund, der genau den Stress hat wie vorher, ihn nur nicht mehr so äußert, wie mir es missfällt, aber Stress hat er ja immer noch. So. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt machen wir Teil 2 der Übung. Teil 2 der Übung ist, sie parkt ihren Hund, also die Bedrohung kommt wieder, die Frau mit der Sonnenbrille, sie parkt ihren Hund. Ich habe gesagt, kannst du über einen Sitz oder einen Platz machen? Sagt sie, kann er beides nicht so richtig. So, alles klar, dann helfe ich dir. Ich halte hinten nur die Leine fest, damit er eben mit dem Besitzer nicht mitgehen kann. So, und dann kam wieder die Bedrohung auf einen Abstand, den der Hund gut aushalten konnte. Und dann ging die Besitzerin, in dem Fall war es die Michelle war die Sonnenbrillenbedrohung sozusagen, ging die Besitzerin zur Michelle, nicht überschwänglich, aber hat sie ja liebevoll begrüßt, in den Arm genommen und der Hund konnte das beobachten. Ja, so, das haben wir wiederum circa 3-mal wiederholt. Dass also die Besitzerin geht weg und der Hund kann beobachten, wie die Besitzerin mit dem, was er bedrohlich findet, umgeht. Und das wiederum hatte zur Folge, dass der wieder neben ihr stehen konnte, weil der war ja vorher hinter ihr verschwunden, ja, als wir ihm die Lösung genommen haben. Und dann hat er durch Beobachten, Lernen am Vorbild nenne ich das, darüber ging das ganze Mittwochsvideo heute, werde ich auch gleich noch was zu sagen, so, und dann war der letzte Schritt und den hat er dann prima ausgehalten, auch mit einer, ich will nicht sagen freudigen Körpersprache, aber einer neutralen Körpersprache, konnte er gut aushalten, dass diese Bedrohung kommt, also auf uns dann zukommt, ja, nicht wenn die Besitzerin von ihm weggeht, auf uns zukommt und die Besitzerin begrüßte wiederum und umarmte die Michelle und er war in, ja, also das ganze Ding hat gedauert vielleicht eine Viertelstunde, ja. Mhm. Bloß hätten wir das am Punkt der Korrektur stehen lassen und hätten dieses Lernen am Vorbild nicht hinten dran geschoben, hätten wir gar nichts erreicht. Und ich spreche deshalb darüber und habe auch zu dir gesagt, ich will heute unbedingt darüber reden, weil wir waren ja umringt von einer ganzen Gruppe, also bestimmt 6 Leute. Und die haben so große Augen gemacht über Schritt 2 und 3, das haben die gar nicht, die waren fassungslos, ja. Und da habe ich gedacht, wer weiß, wie vielen Kunden es so geht, dass sie irgendwie das mit den Korrekturen von HTS abspeichern, ja, aber denen überhaupt nicht klar ist, dass das alles ein Geben und Nehmen ist, ja. Natürlich stehe ich 100% hinter der Aussage, ein Hund tut etwas, was er nicht soll, und erstmal muss er verstehen, das will ich nicht. Nur danach muss irgendwas kommen, Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Ein anderes Beispiel, Hundebegegnung. Haben wir auch ganz oft, ja? So, wir arbeiten über, also der Hund sieht einen Artgenossen, löst aus, dann fangen wir an zu arbeiten. Das Übliche, wo ist der Anfang und so weiter. Und dann löst der Hund nicht mehr aus. Das heißt, der Mensch geht mit seinem Hund in die Hundebegegnung und das, was er nicht haben will, passiert nicht mehr. So, aber keiner guckt sich den Hund an, ja? So, und vor allen Dingen, die wenigsten sehen, dass der Hund alternative Signale sendet. Was kann denn das sein? Das kann sein, er löst nicht mehr aus, aber er sieht den anderen Hund, schlägt sich über die Nase. Oder er sieht den anderen Hund, versucht nach außen auszuweichen und das Tempo leicht anzuziehen. Er sieht den anderen Hund und wendet den Blick ab. Ja, und das wird nicht gesehen. Und warum ist das wichtig, das zu sehen? Weil der Hund Feedback braucht von uns. Also wenn der nicht mehr das Fehlverhalten zeigt, was uns stört, dann müssen wir aber gucken, was zeigt er denn jetzt? Und was braucht er von mir? Es geht wieder um Geben und Nehmen. Es reicht nicht nur zu sagen, hör auf, den Artgenossen anzupöbeln. Ja, weil der muss jetzt eine Information, Feedback von mir zu. Und das kann ein klassisches, nicht ein klassisches, eben kein klassisches, Entschuldigung, wir nennen das Männerlob. Ja, so ein leises, prima, super. Oder ein mit der Hand über den, an der Seite am Fang abstreicheln. Oder an einer anderen Körperstelle, die dem Hund angenehm ist. Ja.
Oder ein Lächeln.
Ein Lächeln zum Beispiel, genau, den Hund anlächeln. Aber er braucht Feedback. Weil wenn du nach Hause gehst und jetzt nur noch im Kopf hast, ja, er darf das nicht mehr machen in der Hundebegegnung und du übersiehst die alternativen Signale oder im schlimmsten Fall sogar, du raffst es gar nicht, dass er in der Hundebegegnung das Tempo anzieht, um möglichst schnell rauszukommen oder zur Seite und du korrigierst das. Weil du denkst, ja, der kommt ja jetzt in meinen Raum. Dann schwöre ich dir, nach einer Woche löst er wieder aus. Ja? Weil er sich nicht verstanden fühlt in der Situation. Ja? Und oder anderes Beispiel, auf der großen Freiheit. Ich muss nur kurz einen Schluck trinken.
Das mag der.
Auf der großen Freiheit red ich mir den Mund fusselig, weil auf der großen Freiheit gibt's ja zwei Basisstationen und eine Station freies soziales Spielen. Ja, diese Basisstationen, die beschäftigen sich eben mit der Basis. Ja, also mit dem Leinenführigkeit, ne, ruhiges Aussteigen aus dem Auto, Leinenführigkeit, Hundebegegnung, Freifolge, was da eben, je nachdem, wo der Kunde steht. Und eine Station freies soziales Spielen. Und ich rede mir auf dieser Station den Mund fusselig, weil ich den Leuten sage, ich weiß genau, was in euch vorgeht. In euch geht vor, dass ihr sagt, das, was ich auf der Basisstation lerne, das bringt mir voll viel für meinen Alltag. Und das bisschen Spielerei hier und ein bisschen auf dem Boden rumkugeln mit dem Hund, naja, so. Ne? Das ist das Erste, was vergessen wird. Und dann führt es eben dazu, dass die Leute mit dieser Korrektur im Kopf nach Hause fahren, meinetwegen für die Leinenführigkeit, nur dass wir ein Beispiel haben, ja, und vergessen, dass das ausgeglichen werden muss auf dem Spaziergang. Dein Spaziergang darf nie nur aus Lasters und Korrekturen bestehen. Warum? Weil zwei Dinge passieren. Erstens, dein Hund hat keinen Bock mehr. Der ist draußen mit dir unterwegs und ständig wird ihm gesagt, was er nicht machen soll. Und ganz ehrlich, und es ist vielen Menschen nicht bewusst, du hast auch keinen Bock mehr. Ja. Nach 3 Wochen, wir sagen ja immer, ne, halt das mal alles, was du da lernst, 3 Wochen durch. Nach 3 Wochen hast du auch keine Lust mehr. Ja. So, und dann irgendwann sehr spät fällt den Menschen an, ah, warte mal, da war ja noch freies soziales Spiel als Ausgleich, ja. Und das ist halt, das ist einfach so, so unglaublich, unglaublich wichtig, ja, dass das, oder ein völlig anderes Beispiel, ja, ich sage ja immer, Rollen im Rudel zum Beispiel, ja, also bei Hundeverhalten, bei Einzelhunden. Ich sag, die Rollen im Rudel ist die Kirsche auf der Torte, ja? Wenn du noch Schwierigkeiten hast im Alltag und bei der Hundebegegnung, komm nicht zu Rollen im Rudel, arbeite doch das Thema erstmal ab, ja? Aber wenn das abgearbeitet ist, kann dir natürlich Rollen im Rudel, das heißt zu verstehen, welche Persönlichkeit habe ich denn da eigentlich an der Leine? Was braucht der denn? Welche Verhaltensweisen zeigt er aus der Rolle heraus? Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, dass ich immer im inneren Widerstand dagegen bin, ja, weil er da quasi aus seiner Haut nicht raus kann. Das ist dann auch wieder so ein, ne, ich nehme ihm erstmal was, weil ich bestimmte Verhaltensweisen nicht will. Und im zweiten Teil, durch Rollen im Rudel zum Beispiel, verstehe ich ihn auf einmal. Und wenn ich meinen Hund doch verstehe, dann gehe ich anders mit ihm um. Dann habe ich eine andere Einstellung, als wenn ich mich über Verhaltensweisen furchtbar ärgere. Ja. Mhm. Mhm. Oder anderes Beispiel. Ich habe neulich Kontakt gehabt zu einem Welpen. Ja, und also gerade im Welpenalter, ganz schlimm, dass die Leute, der Hund heißt eigentlich Nein, ja, weil Welpen Blödsinn machen, das ist einfach so, ja, die nagen irgendwas an oder die schleppen irgendwas weg oder die wollen irgendwas nicht machen oder die lassen sich 1000 Sachen einfallen und so. Und es wurde an mich die Erwartung gestellt, ich möge jetzt mal zeigen, wie man diesem Hund verständlich sagt, hör auf mit dem, was du tust, ja. Und ich habe mir den Welpen geschaut und habe gesagt, ja, warte kurz. Und habe mich zu dem auf den Boden gesetzt und habe gespielt mit ihm. Einfach gespielt. Ja, wild gespielt, möchte ich sagen, ja. Klar habe ich zwischendurch mal gesagt, hey, hör auf so fest in meine Hände zu beißen, aber ich habe den Welpen geschaut und habe gesehen, was dem sein Bedürfnis in diesem Moment gerade war, indem er aus Sicht des Menschen halt Scheiße baut, dass er irgendwas ins Maul nimmt und wegstellt. Und das Bedürfnis war einfach, lustig zu sein, ja, witzig zu sein. Guck mal, seine Geschwister sind nicht mehr da, ja. Mit denen hat er auch gespielt. Und danach, nach dem Spielen, war gar nichts mehr nötig, Jules. Weil der wollte einfach spielen, der hatte Bock, was zu machen. Und dann hat man das mit ihm gemacht und wir brauchten gar kein Lasters mehr, einfach weil ein Bedürfnis des Hundes erfüllt wurde. Und zum Thema Bedürfnisse des Hundes, also ich höre ja auch ab und zu andere Hunde-Podcasts und muss an der Stelle wirklich sagen, Leute, man kann es auch übertreiben, ja, weil es geht natürlich nicht nur um die Bedürfnisse des Hundes, also natürlich sollten wir die kennen, ja, und wissen, was ist gerade sein Bedürfnis, aber wir sind Menschen, wir haben auch Bedürfnisse, ja, und das muss man in Einklang bringen. Wenn aber dieses Tierchen eben noch so klein ist und so ein Baby ist, ja, dann muss ich schon sehr genau mir überlegen, was braucht's hier. Und ich bin mir nicht sicher, ich meine schon, ich hätte es im Podcast mal erzählt, dass mir eine Sache ich sehr, sehr, sehr schade finde, dass wir bei Mika der Film nicht gezeigt haben, gut, wahrscheinlich, weil ich gedacht habe, wie oft soll ich spielen mit dem Hund zeigen, ja. Mhm. Also wir haben einmal gezeigt, meiner Meinung nach nur einmal oder zweimal maximal, soziales Spiel und dann später, als er älter war, ich glaube, einmal mit Beute. Ah, nee, Beute kommt sogar erst in Teil 2, so denn dieser Film jemals rauskommt. Anna,
ich glaube, du hast mit Beute schon gespielt. Du hast das gezeigt, wie die eine Beute, wenn du die eine Beute wirfst, dass du gleich die zweite wieder rausholst und du hast, glaube ich, sogar den Aufbau von ausgezeigt, oder?
Ja, stimmt, du hast recht. Also, ja, das stimmt, ja, ich habe es gezeigt, ja. Aber in dem Film, wenn du jetzt sagen würdest, wie viel Prozent des Films behandeln Bedürfnisse, Spielen, Ausgleich, schöne Dinge zu, er lernt Leinenführigkeit, nichts vom Boden zu nehmen und so weiter. Ja. Das Verhältnis entspricht einfach nicht der Realität, wie es war. Also ich war mit diesem Hund, und ehrlich, wenn man ganz ehrlich ist, ist das... Nun habe ich auch so ein Luxusleben, dass ich halt viel zu Hause bin, ja. Das ist natürlich heute nicht mehr so in der Anzahl wie in der Welpenzeit. Aber bis heute, wenn du sehen würdest, wie viel ich mit meinen Hunden spiele, ich korrigiere sie, das ist verschwindend gering. Und als der Welpe war, war ich quasi, also ich übertreibe es jetzt auch wieder ein bisschen, weil ich es nicht in Zeit sagen kann, aber 4, 5, 6 Mal am Tag oder so, habe ich mit dem einfach gespielt, weil es ist ein Baby, es will spielen, ja. So, Und hier geht es nicht um Auslastung oder so, nicht, dass ich falsch verstanden werde. Es ging darum, dass da ging mir doch auch so das Herz auf, ja.
Ja.
Und es
ja.
geht mir bis heute das Herz auf, wenn ich gestern zum Beispiel, wenn ich auf der Couch liege und dann kommt er so an und dann klettert er mit seinen Vorderfüßchen auf die Couch und dann kraule ich ihm vorne den, wie nennt man den? Behang nennt man das, glaube ich, ja, den Behang, und wenn ich dann, und dann ist auch gut, oder wir haben beide Lust mehr zu machen und dann mache ich Hand- und Fangspiele, ja, dass meine Hand einen Fang imitiert. Das ist alles gar nicht lange, das sind vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht 2-3 Minuten oder so, ja, aber ich habe wirklich überwiegend mehr Freude mit meinem Hund, also mehr, ich mache mehr schöne Dinge mit meinen Hunden, mit beiden, als dass ich denen sage, was sie lassen sollen. Das natürlich, wenn du Schwierigkeiten hast in der Beziehung mit deinem Hund, dass da mehr Lasters und mehr Korrekturen drin sind als bei mir. Entschuldigung. Das ist ja klar. Das ist ja vollkommen klar. Nur merkt dir doch bitte, also das sollte schon 50-50 sein, ja? 50% Korrekturen und 50% wir machen was Schönes mit dem Hund. Ja? Und das ist halt, ja, also so. Und eine andere Sache, die ich habe ich schon, also an dem Beispiel nochmal, um auf das Beispiel nochmal mit dem Aussie einzugehen. Das, was ich jetzt sage, bezieht sich in erster Linie auf Welpen natürlich, ja, aber durchaus auch auf erwachsene Hunde, je nachdem, welche Schwierigkeiten da sind, ja. Dieser Teil des Trainings, wo ich gesagt habe, der Hund wird geparkt, du als Mensch gehst dahin, sagst guten Tag, umarmst den Menschen, kommst wieder zurück. Das ist Lernen am Vorbild. Und du weißt es, weil du warst dabei, also Mika bis zu einem halben Jahr, wenn nicht sogar bis zu einem Dreivierteljahr, war bei den Seminaren, wo Rudi in Kontakt mit anderen Hunden ging, immer angebunden. Mhm. Ja. Und ich werde nie seine großen Augen vergessen, weil der in der Regel, das ist ein Hund, der sich sehr schnell immer hinlegt. Das ist irgendwie so, kann auch ein bisschen Border sein, ja. Aber wenn ich Rudi in den Kontakt geschickt habe, dann ging der immer ins Sitz, ja. Und dann hat er ganz große Augen gehabt. Ja, und du hast richtig gesehen, wie er das beobachtet. Aha, wie macht der das? Mhm. Aha, ja, ist ja so ein kleiner Denker auch, der kleine Mika, ja. Und wir sind uns beide einig. Also ich meine, Mika war nicht der Stabilste, als er zu mir kam mit anderen Hunden. Das war Lernen am Vorbild, ja. Das
Der
heißt...
hat ja sogar immer, ist er zusammengezuckt, wenn jemand gebellt hat, oder?
Ja. Und wir sind uns alle einig, was jetzt am Ende dabei rausgekommen ist, ja.
Ja.
Und gerade beim Welpen, ja, die Leute denken immer... Oder nicht denken, sind sich nicht bewusst darüber, was passiert, wenn du eine Verhaltensweise von deinem Hund nicht vorhersehen kannst.
Mhm.
Weil er noch ein Baby ist, ein Junghund, gerade in der Ausprobierphase. Das heißt, du weißt nicht, was passieren wird und du lässt ihn das selber machen. Das heißt, du weißt zum Beispiel nicht, wie wird er auf den Hund reagieren, der da gegenüber ist, und du lässt ihn einfach hin und guckst dir das an, wie er es macht. Oder du weißt nicht, wie er Menschen gegenüber reagiert. Menschen, die groß sind, klein sind, dick sind, dünn sind, eine Sonnenbrille aufhaben, ja. Du weißt es nicht und du guckst einfach dabei zu, wie er das macht. Ich meine, klar, das kann gut gehen, ja, wenn du Glück hast. Das kann aber auch in die Hose gehen.
Ja.
Und wenn ich doch weiß, und um solche Hunde ging es ja heute Mittwochsvideo, dass mein Hund instabil ist, dass mein Hund unsicher ist, dann macht's doch keinen Sinn, ihn das machen zu lassen. Und jetzt sage ich dir, was üblicherweise in den Hundeschulen, bezugnehmend auf das Beispiel vom Anfang mit dem Aussie, maximal passiert wäre. Also wenn sie überhaupt das Verhalten korrigiert hätten, das würde ich schon fast sagen, weiß ich nicht, würden auch schon viele nicht machen, aber angenommen, sie hätten es gemacht. Der nächste Schritt wäre gewesen, dass diese Person mit der Sonnenbrille in die Hocke geht, ein Leckerli in der Hand hat und man guckt, ob der Hund jetzt zu dieser Person hingeht und das Leckerli holt. Mhm. Punkt 1, wenn Hunde richtig Stress haben, nehmen sie eh kein Futter. Punkt 2, und das sehe ich bei ganz vielen instabilen Hunden, wenn überhaupt, wenn das Futter noch eine Bedeutung hat, dann geht der Hund so ganz lang gestreckt, ja, fast flach wie eine Flunder, holt sich mit 2 Zähnen das Leckerli und wumm, ist er schon wieder weg. Ja, und dann wird ja behauptet, eine negative Emotion kann nicht durch positive Bestärkung verstärkt werden. Das entspricht nicht meiner Erfahrung. Ja, wie das wissenschaftlich ist, kenne die ganzen wissenschaftlichen Auswertungen dazu, entspricht nicht meiner Erfahrung. Meine Erfahrung ist doch, du kannst diese Unsicherheit verstärken, wenn du eben so arbeitest, dass dieser Hund in einem emotionalen Zustand, den du nicht haben willst, ja, dann zu dem Menschen geht und sich mit 2 Zähnen das Leckerli holt. Ja, das, was wir gemacht haben, lernen am Vorbild. Er beobachtet und hatte eine gute Beziehung zu seinem Frauchen, ja. Er beobachtet, wie sie das macht. Es ergibt viel mehr Sinn und hat den Hund in sehr, sehr kurzer Zeit stabilisiert, ja. Dieser letzte Schritt, den wir gegangen sind, dass dann die Bedrohung quasi zu Frauchen kommt und Frauchen umarmt, den habe ich nur gemacht, weil ich gesehen habe, wie der sich in für mich überraschend kurzer Zeit stabilisiert hat. Ja. In der Regel breche ich an der Stelle schon ab. Das heißt, ich lasse ihn beobachten, wie sein Mensch mit einem anderen Menschen umgeht. Und dann nehmen wir den Hund und gehen raus aus der Situation. Ja, und so macht man das auch mit einem Welpen. Ja, ich warte nicht, bis der mich mit einer Verhaltensweise überrascht. Ich überlege mir, welche Außenreize spielen in meinem persönlichen Leben eine Rolle. In meinem Leben waren das ja nur Menschen und andere Hunde. Und dann soll er gucken, wie ich das mache. Oder natürlich, wenn man einen anderen Hund hat, der das gut macht, wie der andere Hund das macht. Und dann soll er das einfach beobachten. Ja, Beobachtungslernen wurde lange Zeit und Nachahmungslernen total außer Acht gelassen. Ja, und das spielt für mich schon seit über 15 Jahren eine Riesenrolle. Ja, also dieses Lernen am Vorbild, das ist einfach Gold wert. Das ist einfach Gold wert. Und es ist wirklich, um es nochmal kurz zusammenzufassen, HTS besteht nicht nur aus Lasters, aus Korrekturen und daraus, Hunden etwas wegzunehmen. Tun wir das? Ja, alles davon, das tun wir. Aber es besteht auch daraus, den Hunden wieder etwas zurückzugeben, ja, was auch immer das ist. Und dazu muss mir klar sein, dass eine Korrektur, die so zu meinem Hund durchdringt, dass er ein Verhalten, was er vorher gezeigt hat, unterlässt, dass es an der Stelle nicht Schluss sein darf, sondern ich muss mich fragen, was sind die nächsten Schritte, was ist sein Bedürfnis, was kann ich ihm jetzt geben, in Anführungsstrichen, ja, geben, damit ein gutes Verhalten, damit das gute und richtige Verhalten auch für den Hund gut und richtig sich anfühlt.
Ja, genau das wollte ich gerade sagen, dass das Gefühl sich verändert und nicht nur das, was die Auswirkung ist, sondern ja, auch das Gefühl für den Hund, weil das ist ja das, wo wir uns alle einig sind. Wir wollen, dass es unseren Hunden gut geht. Deswegen nehmen wir ja so viel in Kauf, ja, und nehmen so viel in die Hand oder versuchen, so gut wie es geht, alles immer zu bearbeiten. Aber das Gefühl an sich zu verändern, ist ja die große Kunst an der Sache.
Ja. Fallen dir so Kunden, wenn dir irgendein Kundenbeispiel ein zu diesem Thema, wo das auch vielleicht in der Korrektur stecken geblieben ist?
Ja, also viele Kunden kommen ja, und das ist ja bei den meisten, also die sind mal auf einem Gruppenintensivtag, die sind mal auf einem Seminar, und da, also wenn sie Neukunden sind, und dann sehen sie ja, dass über diese Korrekturen sehr schnell Erfolge erzielt werden können. Ja. Also bestes Beispiel war jetzt am Wochenende auch wieder auf dem Basics and More Seminar in Tauberbischofsheim. Mhm. Da war eine Familie, die ein Mann und eine Frau mit einem riesigen Vieh von Schäferhund-Mix, also wirklich riesig. Und der war 4 Jahre alt und die Frau hatte mittlerweile Angst, mit dem Hund alleine Gassi zu gehen, weil der halt extrem auf andere Hunde ausgelöst hat. Und die haben auch schon viel Scheiße durch. Und der Mann musste aber leider am Sonntag dann spontan arbeiten. Und die Frau wo hatte am Samstagvormittag noch gesagt, sie kommt nicht, weil sie traut sich nicht, alleine mit dem Hund zu arbeiten. Und letztendlich kam sie dann doch, weil wir alles immer abgesichert haben und so weiter. Also wir waren da sehr, sehr zuvorkommend und haben natürlich ihr ein gutes Gefühl gegeben. Und da war es eben auch so, man hat sehr schnell Erfolge gesehen, wenn der Hund, also was ich im Statuscheck halt gesehen hatte, war, dass der Hund sich komplett unwohl fühlt. Also der will eigentlich raus aus der Nummer, und ja, und macht deswegen diese Entscheidung, ich gehe erstmal nach vorne, weil bei so einem Vieh ist es ganz klar, da hat jeder erstmal, also Vieh ist liebevoll gemeint, hat jeder ganz klar erstmal im Kopf, boah, ich habe ein bisschen Schiss vor dem, deswegen weiche ich zurück. Oder auch andere Hunde, die haben halt auf den auch krasser reagiert, weil ich meine, 45 Kilo, das macht schon was her. Und dann haben wir das gearbeitet, noch am Samstag mit dem Mann. Und dann hat man sehr schnell Erfolge gesehen, als wir das eben über Korrekturen hergestellt haben. Jetzt war es aber so, dass die Frau dann am zweiten Tag das auch nochmal hergestellt hat und dann aber so verkopft war und so angestrengt war, dass sie immer wieder, also ich habe sie immer wieder daran erinnert, gib ihm Feedback, wenn er jetzt zum einen, weil es ist ja schon ein Fortschritt, wenn er die Klappe hält, wenn er nicht zum Außerreiz hinzieht, gib ihm Feedback, gib ihm Feedback, gib ihm Feedback. Und das ist oft so, dass, also viele denken ja, dass wir bei HTS nicht loben, was ja Quatsch ist. Und ich glaube, wenn du in diesem, du lernst das neu und bist in diesem Film drin, du musst jetzt da vom Timing her richtig sein und da korrigieren, bevor der Fehler passiert und, dann ist es einfach schwierig, dann auch noch zusätzlich zu sehen, was verändert sich und wann kann ich das bestätigen. Dann passiert natürlich wieder also passiert der Fehler, dass dann ganz, ganz wild gelobt wird und so weiter. Und dann geht der Hund wieder nach vorne und dann verstehen sie die Welt nicht mehr. Also ich glaube, das ist so das Hauptding, wo man merkt, sobald sich was verändert, vergessen die Menschen, also zum einen vergessen sie, was war vorher mal und schätzen dann nicht, was jetzt ist. Also nämlich, dass der Hund einfach die Klappe hält. Da ist es mir auch ehrlich gesagt gerade mal egal, ob er nach vorne zieht oder nicht. Hauptsache, wir kommen an dem anderen Hund vorbei, ohne dass sich jemand wirklich Gedanken machen muss, dass da was passiert und so. Und da haben wir dem Hund einfach genau das gegeben, was er braucht, nämlich eine stabile Person an der Seite und aber auch ja, das Feedback, wenn er es gut macht, weil all die letzten Jahre, wo es eben so schwierig mit dem Hund gelaufen ist, ja, hat man das halt vergessen, beziehungsweise außer Acht gelassen. Und also das ist das, was mir am häufigsten tatsächlich unterkommt, dass die Leute vergessen, ihrem Hund zu sagen, wenn er was gut macht.
Ja, und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Das ist mir, also es war ja in den letzten Wochen so, jetzt letztes Wochenende nicht, aber die Wochenenden davor, dass extrem viele aus dem Team auf den Seminaren waren, ne? Und wie, auch im Team haben wir Leute, die kommen klar mit ihren Hunden und Leute, die kommen, haben Schwierigkeiten noch, ja, was ja für mich auch kein Problem ist. So. Und da wir aber in so einer großen Gruppe Gassi waren, ist mir aufgefallen, wie viel von den Leuten, die keine Schwierigkeiten haben, wie viel Feedback die Hunde kriegen. Und ich lief da so und musste ein bisschen lächeln, weil ich gedacht habe, Mensch, das müsstest du mal aufnehmen, ja, wie das eigentlich aussieht, weil unsere Teammitglieder vergessen, die keine Schwierigkeiten haben, die vergessen das in der Regel eben nicht. Ja, und es ist, und wenn du keine Schwierigkeiten hast, da packe ich mir die eigene Nase, dann kann es dir passieren, dass du sehr schnell Verhaltensweisen als Selbstverständlichkeit abtust. Weißt du? Und als ich das im Team beobachtet habe, habe ich mir persönlich, mir gesagt, nein, ich werde es nicht mehr als selbstverständlich hinnehmen, zum Beispiel, dass wenn ich das Haus verlasse, und das Tor aufmache, dann passiert, wenn ich nichts sage, nichts mache, passiert immer das Gleiche. Das Tor geht auf, die Hunde laufen raus und die laufen so, ich habe davon auch mal ein Video gemacht, 5, 6 Meter auf diesem Hof und dann drehen sich um und gucken mich an, und zwar beide. Ja. Und dann habe ich gedacht, nee, und dafür gab es kein Feedback von mir, ja. Warum? Weil das war eine Selbstverständlichkeit irgendwie, ja. Das mache ich jetzt aber wieder. Ich gebe den Feedback. Oder wenn Sie einen Außenreiz sehen irgendwo und einfach stehen bleiben wie ein Baum, ja, und sich nicht weiter auf den zubewegen, gibt es jetzt Feedback von mir, ja. Und tatsächlich muss ich sagen, dass selbst ich festgestellt habe, ich habe eh schon Hunde, die gut im Gespräch sind, aber über dieses, nimm es nicht als selbstverständlich hin, sondern freue dich wirklich, also freue dich wirklich, ja, nicht freue dich gespielt, sondern freue dich wirklich über das, was sie jetzt gerade tun. Oder ich hatte es im Podcast mal erzählt, dass der Rudi bei Wildsichtung sich hinlegt, also von alleine, ja. Frag mich nicht, wie lange der Hund dafür kein Feedback mehr gekriegt hat. Und es ist mir auch gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Mir ist nur aufgefallen, dass ich bin hier hochgelatscht und es kam von oben ein Traktor und ich habe die Hunde gerufen, und Mika war also näher an mir dran als Rudi. Ich musste gar nichts sagen, Jules. Mhm. Der ist wie selbstverständlich ins Feld und hat sich dort abgelegt. Ja, ne, und da fiel mir ein, wie oft sich der Rudi, ne, wie oft er mir schon Arsch gerettet hat, dem ganzen Team den Arsch gerettet hat, weil wir alle wissen, wenn er sich hinlegt, holla, die Waldfeder steht irgendwo ein Reh, ne, so. Und dafür hat er aber schon ewig kein Feedback mehr gekriegt, ja. Und tatsächlich muss ich sagen, dass seit ich darauf achte, das sind jetzt vielleicht 3-4 Wochen oder so, hat sich die Orientierung nochmal verändert. Also ich krieg einfach noch mehr Blicke und noch mehr Fragen gestellt, ja. Also Feedback ist einfach was Wichtiges. Ich habe im Podcast ja mal erzählt, es gab jahrelang, das war ja wirklich so, jahrelang hieß es, bei HTS wird nicht gelobt. Aber das haben wir schon mal erklärt, ne? Aber es war eine andere Generation Hundehalter und die Hunde hatten verknüpft, Lob beendet die Übung und dann war es natürlich scheiße. Da endlich ist der Hund über eine Korrektur Leinfrüchen, sagst du, so ist fein und er sagt, ja, alles klar, Übung ist beendet, schoss wieder nach vorne. Aber das hat sich ja alles total verändert mittlerweile. Also die Hunde und ja, also ich habe kaum noch, ganz selten. Das sind dann meistens Kunden, die sehr aus der Konditionierungsschiene kommen, ja. Da kann dir das natürlich immer noch passieren, weil da ist es ja nun mal so, Lob beendet die Übung. Ja. Aber die Mehrheit bei den Hundehaltern, die jetzt zu uns kommen, ist das nicht mehr so.
Ja, ich will dazu sagen, dass sowohl das Gefühl beim Hundehalter als auch beim Hund ganz viel ausmacht tatsächlich. Muss so überlegen, wie viele Hundehalter haben wir, die kommen zu uns, denen hat man gesagt, wie assi der Hund wäre, wie bescheuert der Hund ist und so weiter. Und natürlich, also ich finde das immer ganz schwierig zu sagen, das überträgt sich auf den Hund, wenn du das und das denkst. Aber es ist ja faktisch einfach so, die Emotionen, die du in Momenten hast oder die man in Momenten hat, die kriegt der Hund natürlich mit, sei es über Geruch, sei es über die Stresssignale, die der Mensch aussendet, weil Hunde ja Körpersprache lesen können und. Und jetzt habe ich eine Kundin, die hat mich ganz, weiß gar nicht, habe ich das hier schon erzählt? Ich glaube nicht, die hat mich ganz verzweifelt angerufen, weil es war jetzt schon das 6. Mal in diesem Jahr, dass ihr Hund, und das ist auch, also ich weiß nicht, ich habe ganz viele Schäfer und Mischlinge irgendwie im Training, auf jeden Fall ist ein riesen Kalb von Tier, also den kennst du auch, das ist ein extrovertierter Hund, der macht halt wirklich was her und der hat anscheinend eine Ausstrahlung auf andere Hunde, dass sie, vor allem kleine Hunde, also der wurde halt 6 Mal in diesem Jahr schon von kleinen Hunden angegriffen. Und jetzt hat sie fängt jetzt wieder an, die Befürchtungen von damals oder diese Glaubenssätze, die sie eingetrichtert bekommen hat, zu glauben, weil ihr Hund halt einfach größer ist als alle anderen. Und es schaut natürlich, also er hat sich gewehrt beim letzten Mal. Da sind 2 französische Bulldoggen ihm ins Gesicht gesprungen und nicht nett. Und er hat sich gewehrt und hat den einen halt von sich weggeschleudert. Und jetzt hat sie wieder negative Bilder, negative Emotionen. Und das führt wiederum dazu, dass der Hund sagt, ich verstehe die Welt nicht mehr, ich komme nicht klar. Yeah. Und so weiter. Also es ist, da könntest du eine Studie draus machen, beziehungsweise echt gucken, was macht die Emotion sowohl mit Hund als auch mit Mensch und wie kann man es verändern, dass es für beide Seiten wichtig ist. Und ich glaube, dass das mit diesen, die Menschen geben kein Feedback, ich glaube wirklich, dass das ein Prozess ist, je nachdem, wie weit man ist. Mit seinem Hund, weil mir ist es auch super schwer gefallen mit dem Sam damals, also super schwer, weil ich nur im Kampfmodus war und die Geschichte kennt ja jetzt mittlerweile jeder, der den Podcast hört, aber sobald der Kampf mal aufgehört hat, konnte ich ihn halt wieder so sehen, wie er wirklich ist und jetzt geht mir das Herz auf, wenn wir Hundebegegnungen schaffen, die gut sind. Und ich sage ihm das auch. Und ich knutsche ihn dafür auch und so weiter. Woran ich definitiv arbeiten darf, ist noch, dass es mich nicht mehr so extrem ärgert, wenn es mal wieder nicht klappt.
Ja.
Aber ich arbeite da ja wirklich aktiv dran. Und es macht halt einfach was mit den Hunden. Ja,
Ja, das ist
ja.
ja auch Stichwort Spiegelneuronen, können wir vielleicht in einem anderen Podcast mal drüber. Das ist ja alles schon nachgewiesen, ja, dass deine Emotionen sich auf den Hund überträgt und umgekehrt. Ja, das weiß man ja mittlerweile auch. Und deswegen ist es auch wirklich so für mich, für dich bestimmt auch, das größte Kompliment, das größte Geschenk, was ein Kunde im Feedback uns machen kann, ist zu sagen, wenn der ist zum Beispiel gekommen und hat seinen Hund als Arschlochhund bezeichnet, ja, oder Krawallschachtel oder whatever. Das größte Geschenk ist, wenn der Mensch sagt, jetzt weiß ich, oder ich kann meinen Hund wieder sehen und jetzt habe ich verstanden, dass das eigentlich ein ganz toller Hund ist, ja. Das ist mega, wenn man diese Emotionen eben verändern kann, ja. Das,
Ja,
aber
es war am Wochenende auch eine mit einem Rudel Labradore da, also zwei, um genau zu sein, eine ältere Hündin.
Mhm.
Und, oh Gott, da kann ich Stories jetzt erzählen von diesem Wochenende. Eine ältere Hündin und sie hat O-Ton in der Vorstellungsrunde beschrieben. Der Rüde, der Junge, der ist jetzt ungefähr, ja, ein Jahr, anderthalb, ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, ist eine Vollkatastrophe. Sie hat auch schon überlegt, den Hund abzugeben. Und dann habe ich mit ihr gearbeitet, habe mir das im Statuscheck angeschaut. Also der Hund, der findet sich schon unfassbar gut. Der war der erste Labi, den ich jemals gesehen habe, der mit waagerechter Rute die ganze Zeit rumgelaufen ist. Also nichts mit, ich bin zu jedem Menschen nett und ich finde alle Hunde cool und will überall hin zum Spielen. Nee, der fand sich einfach besser als alle anderen und das hat er halt gezeigt in der Leinen. In der Leinen, nee, warte, Leinenaggression. Genau. Aber auch da hat man gesehen, wenn er die Möglichkeit hat, dass der Mensch die Leine lang lässt, sucht er sich den Ausweg nach rechts quasi auszuweichen, im Bogen, um in die Hundebegegnung zu gehen. So. Da habe ich mit der Frau gearbeitet. Die war auch hat ganz arg Befürchtungen gehabt, hat mir die im Vorfeld auch schon mitgeteilt über wirklich lange Sprachnachrichten. Und dann habe ich mit der Frau gearbeitet und was ich getan habe, ist, wir haben dem Hund am Auto gesagt, jetzt nimm dich mal zurück. Und der Hund hat, oh, ich schwöre, dass es so war. Sie wird es bestätigen, falls sie es hört. Ich habe sie atmen lassen nach der ersten Korrektur, mit ihr gemeinsam geatmet, ein und wieder aus. Und der Hund hat sich bei Außenreizlage hoch 10, hat er sich im Kofferraum in der Box abgelegt, den Kopf nach unten genommen und hat geschlafen. Und das habe ich gesagt. Und jetzt bitte, du hast gesagt, Vollkatastrophe ist dein Hund. Jetzt bitte, das ist dein Hund wirklich. Nimm ihn, knutsch ihn dafür, dass er jetzt in der Box einfach schläft, obwohl hier 12 andere Hunde vorbeilaufen. Und die hatte dann ja auch die Hündin noch. Und da war es auch, es war so witzig, Anita, das ist so schlimm. Wir hatten die Hündin am zweiten Tag dann auch mit draußen. Und sie hat von allen sehr prominenten, auch im Fernsehen zu Gesicht zu bekommenden Hundetrainer, Hundeschulen, hat sie gesagt bekommen, dass die Hündin sehr dominant ist und der dominanteste Hund überhaupt. Und mit dem Wort dominant finde ich, ja, ist halt eh schon ein Wort, was ich nicht so gut leiden kann. Egal. Ich habe den Hund dann gesehen und habe gesagt, die ist alles, aber nicht dominant. Und ich habe ihr das dann auch bewiesen. Und das war auch, man hat den Blickwinkel der Menschen geändert und sie konnten ihre Hunde wieder mit offenen Augen und mit offenem Herzen vor allem sehen, ohne dieses Gelaber von außen. Und puh, krass.
Ja, aber das wollte ich eben gerade auch noch sagen, dass ich weiß nicht, habe ich, nee, darüber müsste ich vielleicht mal im Podcast sprechen, das mache ich auch nächstes Mal oder so. Aber du weißt ja, es gab ja früher Hundetrainerseminare, also offene, das heißt also nicht nur für mein Team, sondern für alle Hundetrainer offen. Das mache ich heute nicht mehr, das mache ich nur noch mit euch, aus Gründen, sage ich mal. Und einer der Gründe ist eben, dass ich nicht ausgehalten habe, wie die über ihre Kunden gesprochen haben, wenn die mir was erzählt haben. Ich habe das nicht ausgehalten. Und wenn mir Kunden erzählen, ich meine, natürlich passiert mir das auch, haben wir hier im Podcast auch besprochen, du kannst es so gut meinen, wie du willst, ne? Trotzdem, wenn du sagst einen Satz, der ist für dich überhaupt nicht bedeutsam und hat aber aus Gründen keine Ahnung, ne, triggert der das Gegenüber ohne Ende. Das passiert uns auch, aber ich mache diese Seminare nicht mehr, weil diese negative Einstellung gegenüber den Kunden, niemals wirst du erleben, dass ich sag, der Kunde ist dumm, der Kunde ist, was weiß ich, ein Körperklaus, der Kunde ist, was weiß ich, ja. Natürlich sprechen wir auch darüber, wenn wir eine Übergabe machen und sagen, der Kunde tut sich körpersprachlich sehr schwer, aus Gründen, aus, was weiß ich, Alter oder auch körperliche Gebrechen oder was auch immer, ja. Aber die Art und Weise, und das war wirklich die Mehrheit, und ich habe damals 40 Leute genommen, ja, die Mehrheit der Hundetrainer hatte eine Einstellung zum Kunden, wo ich gesagt habe, so kannst du gar kein Training machen. Das geht überhaupt nicht, ja, weil das ist Widerspiegelneuronen. Wenn ich als Trainer nicht in der Lage bin, die guten, die positiven, die schönen Seiten an dem Hund zu sehen, der vor mir ist, werde ich das nicht an meinen Kunden weitergeben können. Und wenn ich das nicht an meinen Kunden weitergeben kann, kann der Kunde das nicht an seinen Hund weitergeben. Ja, das ist eine Endlosspirale. Und tatsächlich habe ich bei dem Thema irgendwann kapituliert. Wie gesagt, ich investiere meine Zeit und meine Energie nur noch in meine Trainer. Ja, weil die entsprechende Einstellung haben. Und wenn sie die Einstellung nicht haben oder die sich irgendwann ändert, dann trennen sich halt die Wege. Fertig. Ja. Ja, genau.
Ja, also da könnte man, glaube ich, ewig drüber sprechen.
Ja, ewig.
Weil ich, also mir begegnet das in letzter Zeit wirklich, wirklich viel. Und oftmals sind, und das ärgert mich so, es sind, ich meine, guck mal, wir haben eine Ausbildung bei dir gemacht, wir sind jetzt eine gewisse Zeit dabei, wir haben viele Hunde gesehen, je nachdem, wie viel man auch natürlich auf Seminaren ist oder eigene Intensivtage macht und so weiter.
Ja.
Wir haben wirklich viele Hunde gesehen und ich würde schon sagen, dass eine gewisse Kompetenz da ist, auf jeden Fall.
Ja.
Sonst würden die Kunden uns auch nicht mehr buchen. Aber auch ich sage, ich habe noch nicht alles in meinem Leben gesehen.
Ja.
Dann gibt es aber Hundeschulen und ich spreche bewusst oder Hundevereine, sagen wir es mal so, Hundevereine, die eigentlich nicht Erziehungsthemen lehren, sondern da geht es rein um den Sport, was ich total cool finde, wenn man da Bock drauf hat. Aber ich würde niemals auf die Idee kommen, da irgendwie schlecht über die Kunden zu sprechen oder über die Trainer an sich, die dort sind.
Ja.
Aber wie da stellenweise über die Leute hergezogen wird, so dieses klassische, so das, was man halt so kennt, ne? Oder was, na ne, gut, das ist eine falsche Aussage, ich nehme die zurück, aber was man öfters mal schon mitbekommt, oder auch bei Schäferhundplätzen oftmals sieht, da wird O-Ton über die Leute hergezogen, da holt sich die Hausfrau von nebenan einen triebigen Hund und dann kann sie den nicht mit harter Hand führen, solche Dinge. Das begegnet mir in letzter Zeit wirklich häufig. Ich weiß noch nicht genau, warum, aber das finde ich schlimm. Und dann fangen die halt an, Dinge zu bearbeiten, für die sie eigentlich nicht ausgebildet sind.
Ja.
Also wirklich, Hundesportler sollten halt vielleicht einfach zu Trainern verweisen, die einen Plan haben von Erziehung und nicht nur diese Ausbildungsthemen im Kopf haben.
Ja, ja.
Es gibt aber, und das will ich auch sagen, wir arbeiten natürlich auch mit solchen Sportvereinen zusammen, die das wirklich, wirklich schätzen, die verweisen dann an uns und dann ist auch gut. Ne?
Ja,
und
ja.
Absolut. Also da könnte ich ewig jetzt drüber reden, deswegen müssen wir das Thema wechseln.
Ja, ich habe heute tatsächlich keinen so richtig krassen Niedlichkeitsmoment, aber trotzdem einen echt krassen Moment mit Mika. Davon muss ich zum Schluss noch berichten. Und zwar, also auch bei besagtem Seminar Rudelharmonie, in der Mittagspause haben wir im Gehege laufen gehabt, den Mika, den Rudi, den Oskar. Mhm. Oskar ist wie alt? 11 Monate, 10 Monate alter Collie.
Mhm.
Und
kurzer Collie. Mhm.
Genau, und ich glaube 6 oder 5 Monate alter Ridgeback von Sabrina.
Mhm.
So.
Mhm.
Und warum ich das erzähle, ist, weil da denkst du, ja, du weißt alles. Da denkst du, ja, du kannst alles erklären. Ja, so, ne, nach all der Zeit denkst du, dass du echt ziemlich viel kannst. So, pass auf, Leinen ab und es begab sich Folgendes. Der Ridgeback und der Collie haben angefangen, Quatsch miteinander zu machen. Und Klein Mika läuft dadurch, titscht den Ritschbeck, also eine rote Korrektur, und zwar, ich kann bei Mika sehr gut auseinanderhalten, er titscht auch mal so, weil er einfach ein fettes Ego hat, ne? Mhm. Weil er irgendwie so altersmäßig sich großartig findet. Das war aber nicht so, das war wirklich eine Korrektur. Ich habe, glaube ich, zum allerersten Mal überhaupt gesehen, dass der korrigiert. Also er hat die gesplittet und hat den Ritschbeck angetitscht körperlich und hat sich zu dem Oscar nur umgedreht und hat den aber nicht körperlich korrigiert, sondern nur über den Blick. Wobei man sagen muss, dass Oscar extrem fein ist, ja, und das auch wirklich sofort verstanden hat. Aber wie das halt so ist, ne, diese jungen Hunde, der Collie und der Ritschbeck, haben es natürlich immer wieder probiert. Und ich stehe da mit offenem Mund neben Sabrina und Michelle, die beide zu mir sagen, was passiert denn da gerade? Und ich stehe da und denke, warte mal, ich muss nachdenken. Und dann habe ich das wieder und wieder und wieder beobachtet. Und dann sage ich zu Sabrina, also, ich sage nur so in die Luft, warum korrigiert der denn ständig rot, der Mika, den Ritschbeck, ja? Und die Sabrina steht neben mir und sagt, mach mir keine Angst, ja? Weil sie dachte in die Richtung, aha, vielleicht ist der Ritschbeck extrovertiert. Aber es ist nicht die Aufgabe eines Schlusshundes, einen roten Hund mit Rot zu korrigieren. Das heißt, ich musste mir die Frage stellen, wann passiert das denn noch? Und dann sag ich, und es kommt auch viel eher hin, ich sag, du, am wahrscheinlichsten ist es, dass der Ritschbeck, also das wissen wir natürlich nicht jetzt mit 5 Monaten, ich bin gespannt, wie sich weiterentwickelt, aber wahrscheinlich ist das ein Schlusshund. Ja, und Mika sagt, hey, hier auf diesem Platz sind schon 2 Schlusshunde, dich brauchen wir hier jetzt nicht auch noch, ja, so. Und während wir bei Oscar denken, ist er ein gelber Führhund, würde das alles erklären. Und dann kam aber der Kracher, der Mika hatte die wieder gesplittet und der Ritschbeck, noch ein bisschen ungelenk und so, rennt halt wieder los. Ach so, ich muss dazu sagen, das ist echt wichtig. Der Rudi hat die ganze Zeit bei mir gelegen und hat sich das Spektakel angeschaut, ja. Ohne irgendwas. So, und dann ist dieser ungelenke Ritschbeck, hat einfach nicht geguckt, wo er hinrennt und knallt in den Rudi rein. Und was macht Rudi? Korrigiert rot. Ich stand da wieder mit offenem Mund. Schwöre, Rudi hat noch nie rot korrigiert. Solange dieser Hund existiert, ja, hat er nicht rot korrigiert. Also ich bin so gespannt, ich bin wie ein Flitzebogen, ne, wenn die mal 18 Monate sind oder 24 Monate, was dann am Ende dabei rumkommt und ob wir für diese Situation eine gute Erklärung kriegen, weil ich mir natürlich, nachdem Rudi das auch gemacht hat, gefragt habe, ob Rudi, der das ja, also der lag da, aber der hat das beobachtet, also er hat nicht geschlafen oder so, der hat beobachtet, was der Mika da macht. Ob der Rudi sich gedacht hat, boah, ich habe ja gesehen, was für eine Arbeit der Mika hat. Ja, ich habe keine Lust, jetzt hier noch irgendwie das ausdiskutieren zu müssen. Ich titsch den einmal an und dann ist gut. Es war übrigens dann auch gut, ne? Also spannend. Es ist spannend. Aber es war ein interessantes Gefühl, mal so, weil das halt, aber hatte ich schon lange nicht mehr, dass ich da so stand und meinem Gehirn den Auftrag geben musste, such nach Lösungen, weil es sich für mich nicht sofort erschlossen hat, weißt du? Ja. Und wäre der Ritschi jetzt ein unheimlich flippiger Junghund oder so, okay, dann hätte ich, gut, ich hätte es mir irgendwie zurechtgebogen, aber ich kenne den ja und der ist ja extrem gut geführt von Sabrina, ja. Das muss man ja wirklich sagen, ja. Und das ganz sicher kein extrovertierter Hund. Und nochmal, das wäre auch nicht die Aufgabe des Schlosshundes gewesen, das zu korrigieren. Ja, das heißt, das war für mich war es ein niedlich Moment, aber.
Naja, oder.
Nein, halt die Klappe. Sei ruhig. Sag es nicht öffentlich.
Okay.
Jules behauptet seit der Kleine, es ist ein Teamplayer. Und bei Gott, ich sag's euch, es ist einfach kein Teamplayer.
Nee, ich glaube schon gar nicht mehr, aber ich finde es so lustig, dass du immer vehement mir sagst, auf
Nein,
gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall. Nein. Er ist Schluss und durch Hand auflegen. Fertig.
Das funktioniert sehr gut, ja.
Na gut, ihr Lieben da draußen. Dann würde ich sagen,
wir hören uns.
Gehabt euch wohl.
Bis
und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ciao.